Alles, was fasziniert und die Aufmerksamkeit eines Menschen absorbiert, kann als hypnotisch bezeichnet werden.
Nachgefragt und
nachgedacht.
Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind
Johannes, Mentaltrainer und Coach, und
Markus, freier Redner und Moderator. Ja, herzlich willkommen zur 24. Folge von Nachgefragt und Nachgedacht. Guten Morgen, Crazy. Johannes.
Guten Morgen. Das heißt ja quasi 2 Jahre.
Genau, wir haben 2-jähriges, ja, quasi. Stark. Wobei, wir haben ja nicht ganz, wir sind ja schon länger quasi jetzt 2-jährig, aber wir hatten ja zwischendrin mal 2 Folgen ausgesetzt. Deswegen ist jetzt quasi erst absolut.
Aber offiziell von den Folgen her.
Genau, von den Folgen her sind wir zweijährig, zweiten Geburtstag, genau. Wir haben in der letzten Folge ja so ein bisschen über Training geredet, über Mentalcoaching überhaupt. Und da sind wir auf einen Punkt auch gekommen, den du ja auch mit anbietest, noch gar nicht allzu lang, aber mittlerweile doch auch sehr erfolgreich, nämlich das Thema Hypnose. Und ich habe es jetzt einfach mal genannt, Training für das Unterbewusstsein. Und deswegen reden wir heute mal über das Thema Hypnose.
Sehr gerne, sehr gerne.
Jetzt ist, wenn man an Hypnose denkt, kommen einem ja so Bilder in den Kopf erstmal, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, oder vielleicht war der eine oder andere auch schon mal auf einer Zaubershow. Und dann kennt man Hypnose oftmals so als Gruppenhypnose, da melden sich irgendwelche Freiwilligen, die gehen dann vorne auf die Bühne und dann schnippt jemand mit dem Finger und plötzlich hat der seinen Namen vergessen. Oder er kann seinen Arm nicht mehr runtertun oder irgendwelche komischen Sachen, kann keine Konsonanten oder keine Vokale mehr, irgend so. Und das ist ja eigentlich jetzt so Sachen, die man eigentlich gar nicht will, ne? Also die so ein bisschen abschreckend sind. Aber ich glaube, das machst du ja nicht.
Genau, richtig. Also es ist das, was wir da im Fernsehen oder auf der Bühne oder bei so Veranstaltungen sehen, muss man ein bisschen von der Hypnose abgrenzen, die ich jetzt mache oder die andere Hypnosetherapeuten quasi machen. Das ist Showhypnose. Es zeigt, was theoretisch machbar ist, was man mit dem Unterbewusstsein machen kann, ist aber auch nie ein Dauerzustand. Also ich kann jetzt nicht jemanden beibringen, in Anführungszeichen, auf Dauer seinen Namen zu vergessen, weil die Dinge sind einfach so tief oder das sind solche Basics und Automatismen, die kann jemand von außen eigentlich gar nicht machen, weil da ist eine Mauer, kann man sich vorstellen, einfach davor quasi. Ne? Und dann das Problem eigentlich an dem Aspekt Showhypnose ist, dass es die Leute abschreckt, in die therapeutische Hypnose zu gehen, quasi. Oder in die Sporthypnose, so wie bei mir. Weil die haben natürlich Angst, die Kontrolle abzugeben und einen Kontrollverlust quasi zu haben oder dem Hypnotiseur ausgeliefert zu sein. Und das ist es aber eben, wie gesagt, nicht.
Dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen, wenn wir über das Thema reden. Wann melde ich mich bei dir zur Hypnose an?
Hypnose ist bei mir quasi einfach immer ein zusätzliches Tool. Das heißt, wenn ich im Mentaltraining merke, wir kommen jetzt mit Trainingsformen nicht weiter, über offene Gespräche quasi nicht weiter, findet keine, sagen wir mal, Mindset-Veränderung statt, sondern der Spieler, der tritt auf der Stelle. Die Ergebnisse stellen sich nicht ein. Dann ist das oft ein Indikator dafür, dass er eine wirkliche Blockade im Unterbewusstsein hat. Das heißt zum Beispiel, normalerweise fangen wir im Mentaltraining erstmal an, hatten wir das letzte Mal, glaube ich, auch, über Rituale, über Strukturen aufbauen. Und wenn ich jetzt aber eine Blockade im Unterbewusstsein habe, dann wird die alles blockieren. Quasi gesagt, der Spieler, der geht dann trotzdem in den Wettkampf, hat alles eigentlich vorher einstudiert und kaum geht das Spiel los, macht aber das Unterbewusstsein, sagt, nee. Das machen wir trotzdem nicht. Und dann hält er entweder die Rituale nicht ein, der vergisst die Strukturen und die Abläufe, weil er wieder von Nervosität übermannt ist und so weiter. Und das ist oft ein Indikator dann dafür, dass er sagt, okay, in der Hypnose, da schalten wir mal wirklich den Kopf, also das bewusste Denken aus, das rückt in den Hintergrund und wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein. Da kommen wir selber als normale Person meistens nicht dran und da gibt es eben durch die Hypnose ganz coole Tools, weil manchmal kann der Spieler mir auch gar nicht erklären, warum das jetzt so ist, warum der in den Wettkampf geht, der fühlt sich gut vorbereitet und zack, auf einmal fällt wie ein Schalter und als hätte er Darts spielen vergessen, zum Beispiel, oder Tennis spielen vergessen. Und das kann der mir manchmal gar nicht erklären, woher diese Emotion kommt, weil eigentlich war er gut vorbereitet, hat sich gut gefühlt. Aber in der Hypnose kann er es mir sagen. Das heißt, in der Hypnose kann ich dem, wenn der in seinem Trance-Zustand ist, in diesem Entspannungszustand ist, kann ich mit dem Kunden sprechen, kommunizieren, er gibt mir Antworten, dass entweder er spricht tatsächlich oder er nickt einfach oder schüttelt den Kopf. Und durch gezielte Nachfragen kann ich dann als Coach quasi herausfinden, was denn tatsächlich die Blockade auslöst. Also welche Emotion da vielleicht vorherrscht. Und dann können wir, wenn wir endlich wissen, das ist eigentlich die Ursache, das Thema quasi behandeln.
Heißt dann, das ist quasi, ja, das kennt, glaube ich, jeder, wenn ich dann irgendwo sage, boah, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, woran es gelegen hat. Also ich ich fühle mich super vorbereitet, gehe vielleicht sogar noch rein, denke, boah, super. Nee, der Gegner war jetzt auch nicht besonders stark oder irgendwas, sondern, oder auch so, kann ja irgendwas anderes auch sein. Das ist, ich weiß eigentlich gar nicht, warum das so ist. Also immer, wenn mir dieses, und wenn ich halt ganz ehrlich bin, also ist ja auch, gehört ja auch mit zur Wahrheit dazu, oftmals wissen wir ja eigentlich schon, an was es liegt, wollen es aber vielleicht nicht wahrhaben.
Ja, natürlich.
Aber wenn man es sich ganz ehrlich macht und sagt, nee, ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, dann ist es vielleicht ein Indiz zu sagen, ja, jetzt gehe ich mal zu einer Hypnose.
Ich habe ein ganz konkretes Beispiel, dass die Leute sich da vielleicht mal was drunter vorstellen könnten. Ich hatte einen Dartspieler, der hatte Dartitis. Das heißt, er kann den Dart nicht mehr loslassen. Jetzt als jemand, der das nicht kennt, warum soll er den Dart nicht mehr loslassen?
Ja.
Aber es wird so blockiert, das Unterbewusstsein sagt so stark, nein, wirf bloß nicht, dass der Arm wie fest gemauert stehen bleibt. Und nur mit ganz großer Anstrengung kriegt man irgendwann den Arm gestreckt nach vorne, aber der Dart geht dann halt irgendwo hin. Das hat dann nichts mehr mit Zielen zu tun. Und in der Hypnose habe ich dann ein paar Sachen abgefragt, weil er mir im Vorfeld erzählt hat, ich habe mit den Darts versucht zu spielen, ich habe es mit denen probiert und mit rechts probiert, mit links probiert. Und dann habe ich das Unterbewusstsein quasi einfach gefragt, mit welchem Dart möchtest du spielen? Möchtest du mit rechts werfen oder mit links werfen? Und da kamen Antworten raus, die hat er mir vorher im Vorfeld anders gegeben.
Okay.
Er hätte gerne eigentlich mit dem neuen Dart weitergespielt. Das Unterbewusstsein hat aber gesagt, nein, ich will nicht den alten Dart, den neuen Dart, ich möchte mit dem alten Dart spielen. Und so haben wir dann das quasi bearbeitet, okay, dass wir nur noch den alten Dart nehmen, den neuen Dart quasi vergessen wir, das nehmen wir als unseren Dart an und so weiter. Und auf einmal konnte der wieder spielen.
Und
also, das war quasi eine Sache, die er bewusst nicht beantworten konnte. Oder vielleicht sogar falsch beantwortet hat.
Und merkt er das dann, also wenn er dann wieder da ist, also wieder bei, sagen wir, bei Bewusstsein, ist er die ganze Zeit, aber jetzt wieder mit Bewusstsein mit dir spricht, kann er das dann reflektieren? Also erinnert er sich an so etwas oder ist dann einfach, ist es tatsächlich im Unterbewusstsein jetzt weg?
Ist teilweise wirklich unterschiedlich. Also in dem Fall war es so, dass ich gesagt habe zu ihm, also du willst mit dem alten Dart weiterspielen. Und er hat gesagt, echt? Krass. Okay. Also der war quasi wirklich so im bewussten Denken weg, dass ich quasi wie mit einer zweiten Person, wenn man so möchte, gesprochen habe. Und dann gab es aber auch welche, die aufgewacht sind und Tränen in den Augen hatten, weil sie das mitgefühlt haben, quasi, was man da erlebt hat in der Situation. Also es ist teilweise tatsächlich wirklich unterschiedlich, super individuell und ja, deswegen das einfach mal als eine Geschichte, die ganz gut zeigt, was man da dafür
Und könnte man jetzt auch, da kommen wir so ein bisschen an die Gewohnheiten, aber bleiben wir einfach bei dem Beispiel, kann man dann auch das dem Unterbewusstsein auch mitgeben, zu sagen, du hängst jetzt da an was Altem fest, bleiben wir bei dem Beispiel, aber der neue Dart, der wäre eigentlich viel besser. Oder jetzt in eine andere Situation gesprochen, du liebst zwar deine Schokolade, aber es wäre doch viel besser, einen Haferkeks zu essen. Und jetzt vergiss mal die Schokolade, sondern hab den Hunger nach Haferkeksen. Also sprich, kann ich da auch eine Verbesserung ausüben?
Absolut, absolut, ganz genau. Hypnose geht nicht immer nur dann, wenn ich ja wirklich ein Problem habe, sage ich mal, ja, sondern es geht auch, wenn ich Dinge optimieren will. Ja, aber auch hier ein Beispiel, das war jetzt nicht ich, sondern mein bester Freund, der Richard, den kennst du ja auch, jahrelang Raucher und hat viel probiert aufzuhören und wollte eigentlich bewusst aufhören, aber kam immer wieder an Situationen, Feiern, nach Spieltagen, wo auf einmal die Lust so groß war, doch wieder zu rauchen, hat er das gemacht. Auch wieder ein Beispiel dafür, das Unterbewusstsein war nicht davon überzeugt, aufzuhören zu rauchen. Und der hat sich auch ein paar Sitzungen Hypnose unterzogen, nicht bei mir. Das geht meistens nicht, wenn die Verbindung zu eng zueinander ist, dann ist das ein bisschen schwierig, weil dann öffnet sich der andere meistens nicht so sehr, weil der Angst hat, verletzlich zu sein, natürlich. Ne? Und deswegen ist eine gewisse Distanz zwischen Coach und Kunde, Klient, Patienten, will ich es eigentlich nicht nennen, ganz wichtig. Rauchen abgewöhnen, da war ich, habe gerade einen Faden verloren. Und der hat auch über diese Hypnose-Sitzungen quasi beigebracht bekommen, Rauchen schmeckt dir nicht mehr. Findest du das total eklig. Wenn du eine Zigarette siehst, findest du das total abstoßend und eklig. Der Rauch, den findest du total unangenehm. Und so programmierst du quasi dein Unterbewusstsein neu. Weil die Aufgabe hier ist klar. Hier müssen wir nicht mehr rausfinden, wo ist das Problem, sondern es ist klar, ich möchte etwas loswerden. Und dann kann ich quasi das Unterbewusstsein neu programmieren, muss man sich vorstellen, wie eine Festplatte. Da sind lauter Informationen gespeichert. Ich versuche, das eine zu löschen, aber dann auch durch was Neues zu ersetzen. Zum Beispiel wäre hier jetzt dann, dass ich dieses Belohnungssystem, eine Zigarette ist ja ein Belohnungssystem, durch etwas anderes ersetze. 5 Minuten spazieren gehen, eine Seite im Buch lesen und so weiter, dass ich quasi eine andere Routine habe und dadurch auch Gewohnheiten zum Positiven verändern kann.
Also du hättest quasi auch das anders ummünzen können, wenn du jetzt rausgefunden hättest, ey, der liebt jetzt diesen alten Dart, oder das, du hättest dem Unterbewusstsein auch sagen können, nee, vergiss mal den alten Dart, mit dem neuen geht's genauso gut.
Ist in der Situation vielleicht ein bisschen schwierig, weil wenn das Unterbewusstsein sehr davon überzeugt ist, von einer Geschichte, dann ist es schon nachhaltiger und besser, dem zu folgen, was das Unterbewusstsein möchte. Ja, das ist jetzt beim Rauch entwöhnen natürlich was anderes, weil es offensichtlich ist, gesundheitsschädlich und so weiter, einen anderen Umgang finden. Wenn es jetzt nur darum geht, ob Dart 1 oder Dart 2, dann macht es meistens mehr Sinn, sich auf das zu fokussieren, was das Unterbewusstsein besser findet. Ja, weil dann musst du nicht dieses Ersetzen machen, sondern du musst einfach nur das Gefühl von dem, was das Unterbewusstsein eh schon besser findet, stärken.
Ja, ja, okay, okay. Ja, dann bleiben wir nochmal da bei dieser Thematik oder bei der Hypnose-Sitzung. Jetzt hast du schon ein paar Sachen gesagt, Trance-Zustand, nicken, kannst auch beantworten, teilweise auch mit Emotionen. Wie läuft so eine Sitzung jetzt bei dir ab? Also wenn ich mich jetzt anmelde, sage, ja, ich hätte gerne Hypnose, was passiert dann?
Genau, also eine Hypnosesitzung läuft erstmal so ab, dass wir uns treffen. Das kann privat sein, oder in real sein. Das kann aber auch online sein. Also ich habe zum Beispiel meine ganze Hypnoseausbildung online gemacht, weil da auch viele Fragen, ja, können wir gleich nochmal drauf kommen. Dann gibt es erstmal ein Vorgespräch. Das heißt, wir sprechen erstmal ein bisschen. Ich will die Sprechweise, die Emotionen, die Hintergründe des Kunden kennenlernen, weil ich möchte dann seine Sprache in der Hypnose treffen. Dann ist das besser, wenn ich einfach, was weiß ich, jetzt in Jugendsprache spreche. Der spricht aber total Hochdeutsch und förmlich, dann funktioniert das nicht. Das ist einfach mal so als krassen Kontrast. Und dann ist die Hypnose, sagen wir jetzt mal, grob eingeteilt in 3 Bereiche. Der erste Bereich ist die Einleitungsphase. Da bringe ich über die Sprache, über die Wortwahl und die Atmung den Kunden in ein tiefen Ruhezustand, Trance genannt, ist ähnlich wie Schlaf. Kann man sich vorstellen, man döst auf dem Sofa ein. Mhm. Guckst gerade Fernsehen, fängst an einzudämmern, bist noch nicht eingeschlafen, du hörst den Fernseher noch im Hintergrund, aber bist so halb weg.
Mhm. Also das ist der Zustand. So ein bisschen auch wie man bei einer Meditation vielleicht unterwegs
genau, ist. Genau, mhm. Ist ein bisschen tiefer als Meditation, weil die Einleitungsphase einfach ein bisschen länger dauert als so eine Meditation. Aber so ähnlich, genau, mhm. So kann man sich das vorstellen. Und der Kunde hört eigentlich nur der Stimme zu. Mhm. Dann kommt die inhaltliche Arbeit, das haben wir im Vorfeld geklärt, worum soll es gehen, was soll optimiert werden, was soll verbessert werden. Und dann kommt die Ausleitungsphase, das heißt, ich wecke in Anführungszeichen den Kunden wieder auf und der ist danach wieder genauso fit, wie er vorher war. Mhm. Das ist zum Beispiel der Unterschied zum Einschlafen auf dem Sofa. Danach mhm. bin ich meistens völlig zerschallert. Und da bin ich aber danach wieder fit und kann weiter in den Tag zum Beispiel starten. Mhm. Und dann spürt der Kunde entweder direkt danach schon eine Verbesserung oder im Laufe der nächsten Tage und Wochen merkt er einfach, wenn er immer wieder an gewisse Situationen stößt, die einen vorher vielleicht getriggert haben, dass er einfach einen anderen Umgang mit der Situation mhm. mittlerweile findet.
Wie lange dauert denn so eine Sitzung?
Die Sitzung dauert grob eine Stunde.
Mhm.
Ungefähr.
Okay.
Circa. Genau. Also es ist, muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Bei mir ist es meistens ja eine Sporthypnose.
Ja.
Ja, das heißt, wir optimieren wirklich Zustände. Ich bin jetzt kein Therapeut, der jetzt wirklich therapeutisch an die Sache rangeht. Da ist oft die Hypnose, der Zustand meistens nochmal ein bisschen länger. Aber so grob eine Stunde müssen wir rechnen.
Mhm. Und du hast jetzt gesagt, das kann sofort eine Veränderung sein, kann aber auch weniger, also kann auch länger dauern. Ja. Du hattest jetzt vorhin auch vom Richard gesprochen, der mehrere Sachen, also mehrere Sitzungen hatte.
Ja.
Gut, da Rauchen sitzt natürlich, ist eine Sucht, die sitzt wahnsinnig tief.
Genau.
Aber braucht man in der Regel mehrere Sitzungen oder ist es normalerweise mit, also bei jetzt so einfachen Veränderungen wie jetzt, was heißt einfach, ich will es jetzt gar nicht runterreden, aber einfachere Veränderungen, die jetzt sportliche zum Beispiel betreffen, sind die dann bei einem Mal dann auch erledigt?
Also ich empfehle da immer erstmal, mach erstmal eine. Wenn du kein vorherrschendes, tiefes Problem hast, sondern es geht wirklich um Nervosität abbauen, Selbstbewusstsein stärken und so weiter, mach mal eine Sitzung. Und danach spür die Veränderung.
Mhm.
Und dann kann man immer noch mal sagen, okay, das wiederhole ich jetzt so jedes Vierteljahr zum Beispiel mal. Oder alle 2-3 Monate. Wenn man eben jetzt eine Sucht oder bei der Tatitis, was ich vorhin angesprochen habe, das sind meistens Zustände, die einen ja wirklich im Leben einschränken und sich auch über Jahre aufgebaut haben.
Mhm.
Dass die vielleicht nicht mit einem Schnips weg sind, das muss einem einfach klar sein. Ja, dass man da auch dann weiter vielleicht machen muss. Deswegen, wenn ich jetzt Spieler mit Dartitis behandle, die haben mindestens 2 Sitzungen.
Mhm.
In dem Dartitis-Paket sind schon immer 2 Sitzungen enthalten, damit man nochmal nachlegen kann, wenn dann nach der ersten noch keine große Veränderung gespürt hat.
Mhm.
Das kommt also, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an. Das müsste man, glaube ich, immer einzeln besprechen.
Mhm. Und dann gehen wir nochmal zu den Punkten, die ja vielleicht so die Vorbehalte sind. Also du hast jetzt vorhin, hast jetzt auch gerade erklärt, diesen Zustand der Trance. Und du hast auch einleitend schon gesagt, Bewusstsein oder Kontrollverlust ist oft so ein Vor. Wie ist es, wenn ich mich jetzt tatsächlich da unwohl auf einmal fühle, kann ich aufwachen?
Sehr gute Frage. Und zwar, dein Unterbewusstsein versteht, merkt immer, wenn du in irgendeiner Phase bist, die sich nicht gut anfühlt, die du nicht möchtest, dann machst du automatisch die Augen wieder auf.
Mhm.
Wenn du dem Therapeut oder dem Coach, in meinem Fall, vertraust und ich die Sprache von dem Kunden treffe, dann ist es so, dass der gar keinen Drang verspürt, die Augen aufzumachen. Sondern der bleibt einfach in diesem Zustand drin.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, ich mache das auch online, ist auch online durchführbar.
Mhm.
Jetzt ist es mir schon mal passiert, dass währenddessen die Internetverbindung abgebrochen ist. Ja, das ist natürlich super doof,
ja.
aber der Kunde schläft dann nicht weiter. Ja, sondern der merkt, hier stimmt irgendwas nicht, ich mache die Augen wieder auf. Mhm. Na, also auch da haben eben manche, die nur das aus dem Fernsehen kennen, ja, wache ich denn dann überhaupt wieder auf ohne dich? Ja, genau. Was ist denn, wenn so? Und also das Unterbewusstsein merkt, hier stimmt irgendwas nicht, das möchte ich nicht. Ich kann auch niemanden hypnotisieren, der es nicht möchte. Mhm. Ja, ich kann auch meinen Kunden immer nur empfehlen, ich würde das dann machen, aber du musst dann immer auch sagen, bin ich offen dafür. Mhm. Ja? Wir kennen beide unsere Mama, die ist sehr skeptisch, was das angeht.
Ja.
Ich denke, sie braucht halt vielleicht eine andere Form der Einleitung. Bei mir ist ja online sehr viel dann natürlich über Sprache, Atmung und so weiter. Ja. Und wenn ich jetzt bewusst aber sage, ach, was quatscht denn der da und so, was soll denn das jetzt? Und jetzt durch die Atmung soll jetzt sich irgendwas verändern, dann wirst du nie in den tiefen Zustand kommen. Es gibt aber auch physische Einleitungsmöglichkeiten, das, was man teilweise aus dem Fernsehen kennt. Da müsste man dann natürlich vor Ort sein. Das heißt, man müsste die Person anfassen. Es gibt so einen, wenn man so einen kleinen Erschreckungsmoment quasi erzeugt. Dann ist man ganz kurz in dem Zustand, wo das Unterbewusstsein offen ist. Und wenn du da dann reingehst und die entsprechenden Worte sagst, dann sinkt der Kunde auch in diesen Hypnosezustand. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, über die Sprache vor allem jemanden in die Hypnose zu bringen, der da skeptisch gegenüber ist. Jemand, der von vornherein sagt, nee, das möchte ich nicht, den würde ich auch nie hypnotisieren können. Den würde ich nie so tief führen können, dass das dann am Ende wirkt, was man da sprechen möchte, erreichen möchte.
Ist ja auch ein guter Punkt. Also es kann ja auch mal passieren, dass irgendwie, ja, keine Ahnung, es klingelt zwischendrin doch ein Telefon oder die Türklingel und oder es kommt jemand in den Raum rein, der vergessen hat, dass er eigentlich nicht reinkommen soll und ich wache jetzt währenddessen plötzlich auf, dann ist es auch nicht schlimm. Also ist es nicht.
Nein, ist nicht schlimm. Man führt danach auch die Hypnose weiter. Also es geht dann halt einfach nochmal, man macht die Einleitungsphase nochmal, die wird dann ein bisschen verkürzt, weil du bist trotzdem noch irgendwo in diesem Halbzustand, sage ich mal, für eine kurze Zeit. Das heißt, wenn dieser Moment wirklich kurz und abrupt war, dann kommst du auch relativ schnell wieder in diesen hypnotischen Zustand rein. Übrigens war eigentlich jeder schon mal hypnotisiert. Mhm. Weil Hypnose ist so viel mehr als das, was wir immer nur kennen voneinander, von dem, was wir aus dem Fernsehen kennen, so wollte ich sagen. Mein Eingangszitat sagt ja auch, alles, was dich fasziniert und was deine Aufmerksamkeit vollkommen in deinen Bann zieht, kann man als hypnotisch bezeichnen. Mhm. Stell dir einfach nur einen Film vor, bei dem du anfängst zu weinen. Mhm. Warum solltest du weinen? Du weißt genau, dass es ein Film ist, aber der berührt dich so sehr, du versinkst so in die Thematik, dass es auf einmal dein Zustand sein könnte. Mhm. Dass du dich so richtig reinfühlen kannst in den Protagonisten oder in die Schauspieler, die da sind, obwohl du genau weißt, es ist gerade nicht real, aber du empfindest es so als real, weil du so aufmerksam nur dieser einen Sache folgst. Wenn du so gebannt von etwas bist oder du liest ein Buch, kriegst dabei Gänsehaut, dann bist du eigentlich wie in so einem hypnotischen Zustand. Und ich glaube, das hatte jeder schon mal, dass er was geguckt hat oder gelesen hat, angesprochen wurde von Partner, Freund und das überhaupt nicht mitbekommen hat. Mhm. Weil du so versunken warst in diesem Zustand. Und das ist eigentlich auch ein hypnotischer Zustand, quasi dieser Zustand der vollen Aufmerksamkeit auf eine Sache, den Flow, den viele Sportler kennen aus dem Sport, egal ob Darts, Tennis etc., da kennt man alle den Zustand, wo einfach auf einmal alles gelingt, das ist auch wie so ein hypnotischer Zustand, da wirst du wie geweckt, wenn du da wieder rauskommst, quasi. Das heißt, das kennt eigentlich grundsätzlich jeder, wir bezeichnen es meistens bloß nicht als hypnotisch, sondern sagen halt, boah, krass, ich war gerade im Flow, ich war gerade total aufmerksam. Aber das ist im Endeffekt auch ein Teil von Hypnose. Hypnose macht nichts anderes, als deine Aufmerksamkeit auf, in dem Fall meine Stimme zu lenken und dadurch das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen. Im Flow spiele ich nur aus dem Unterbewusstsein, da denke ich nicht drüber nach, spiele ich die Vorhand jetzt Cross, Longline oder so, sondern die Entscheidung kommt aus dem Unterbewusstsein. Ich weiß automatisch, jetzt ist Longline besser als Cross, zum Beispiel.
Wo sind dann die Grenzen von, von einer Hypnose? Also es hört sich jetzt alles ja unheimlich spannend und sehr gut an, aber wo sind dann tatsächlich die Grenzen? Was kannst du nicht verändern?
Also ich kann jetzt, wie wir eingangs auch schon gesagt haben, ich kann jetzt nicht verändern, dass ich eine Person total vergesse. Zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte, Person tut mir nicht gut, die möchte ich total vergessen. Das geht nicht. Ja, das werde ich nicht komplett wegbekommen. Ich bin jetzt natürlich auch kein Zauberer. Das heißt, der Dartspieler wird danach nicht nur noch 180er werfen und nur noch die perfekten Legs spielen. Ja? Da gehören natürlich noch andere Sachen dazu. Also es, den Bewusstseinszustand verändern, das kann ich. Ich kann aber nicht zaubern und jemanden jetzt sofort dadurch zum Profi machen, sondern es ist ein zusätzliches Tool, um, sagen wir mal, die Tür zu öffnen, aber durchgehen musste trotzdem immer noch selber.
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Bild, ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, weil ich kann jetzt auch nicht in die Hypnose gehen und danach zum Beispiel ans Dartboard gehen, so, jetzt habe ich Hypnose gemacht, jetzt läuft alles. Ich muss trotzdem noch meine Abläufe einhalten, den Dart richtig greifen und so weiter. Na, es gibt schon Dinge, die ich selber beeinflussen muss. Aber die Hypnose öffnet die Tür für einen, sagen wir mal, neuen Weg, den ich einschlagen kann.
Ja, okay. Ja, das wäre ja auch zu schön, ne? Also dann sonst.
Das wäre zu schön, ja. Dann würde ich mich, glaube ich, nicht mehr retten können vor Kundschaft.
Ja, A, das und B, wir würden auf einmal alle irgendwie in der Bundesliga spielen und alle Millionenverträge abschließen, weil wir alle auf einmal so gut das können, was wir uns schon immer vorgenommen haben.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
Genau. Ja, sehr schön. Also unheimlich spannendes Thema. Ich glaube, da werden wir auch in Zukunft noch mehr davon hören. Ja. Wir hatten es letzte Mal ja besprochen, dass wir gesagt haben, Mentaltraining ist so die letzten Jahre auch in Deutschland, in Europa so ein bisschen angekommen. Und ich glaube, vielleicht ist die Hypnose so das nächste große Ding, was da dann auch, ich denke mal, es werden vielleicht schon viele Profis nutzen, die aber nicht aktiv drüber reden, weil es halt so ein bisschen in diese Hokuspokus-Ecke gedrängt wird.
Genau, ich glaube, Hypnose ist ja im therapeutischen Bereich eigentlich, glaube ich, schon ganz gut angekommen. Ja. Es gibt halt einfach die, sagen die, sind skeptisch da, aber die hast du immer. Ne? Aber es ist da ja auch nachweislich nachvollziehbar, wie jetzt das Beispiel mit Richard und dem Rauchen, Sucht, Entwöhnung allgemein, dass da Hypnose sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass sie ähnlich wie das Mentaltraining mit in den Sportbereich reichen wird, weil da geht es ja wirklich immer darum, wie kann ich die nächsten Prozent noch rausholen aus mir, und da eben wird die quasi Sporthypnose zur Optimierung des Mindsets, des Bewusstseinszustands und des Auflösens von bestehenden Blockaden einfach, glaube ich, noch weiter voranrücken und den Sportlern dann auch tatsächlich helfen, natürlich nicht immer zum Sieg führen, aber zumindest zu sagen, okay, ich habe heute alles gegeben und mein Gegner war halt besser. Ich meine, das wird es immer geben. Aber dass ich mit mir zufrieden bin und für mich sagen kann, ich habe alles aus mir rausholen können, das ist eigentlich das, was der Sportler ja anstreben möchte.
Genau. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, Millionenvertrag. Und verlassen wir mal die Hypnose so ein bisschen, weil du hast tatsächlich einen Fail des Monats wieder aufgegriffen. Und
ja, richtig.
Wir wissen nicht, ob er hypnotisiert war bei der Frage oder nicht, oder ob der Fragensteller hypnotisiert war, aber erzähl mal.
Ja, also ich fand es halt einfach total, ich weiß auch noch nicht ganz, wo der Fail wirklich liegt oder ob beides einfach ein Fail ist. Vielleicht sehe ich auch nur so, aber wir gucken ja beide unglaublich gerne NFL.
Ja.
Und jetzt ist ja da gerade Pause, das heißt, die Spieler kriegen aber auch neue Verträge. Und Josh Allen, der letzte MVP-Quarterback, hat einen neuen Vertrag bekommen. Kriegen die Quarterbacks immer den besten Vertrag in den Teams. Da kann man sich auch schon drüber streiten. Klar, der trägt die meiste Verantwortung, aber alleine wird er das Spiel auch nicht gewinnen. Und Josh Allen hat jetzt einen neuen Vertrag bekommen über 330 Millionen in den nächsten 6 Jahren, bedeutet 55 Millionen pro Jahr. Und jetzt wurde er gefragt, ob das nicht zu wenig sei, er nicht hätte mehr fordern können oder müssen, weil es gibt ja noch einen, der mehr verdient. Hm. Der ist ja nicht der MVP. Und die Frage finde ich schon einen totalen Fail. Also jemand, der 55 Millionen im Jahr verdient, zu fragen, ob er nicht hätte mehr kriegen sollen, ist ja schon seltsam. Und jetzt fand ich Josh Allen, finde ich eigentlich ganz gut, weil ich weiß, der macht auch sehr viel Charity. Und jetzt ist eine Antwort war, um salopp zu sagen, warum soll ich 5 Millionen mehr verdienen? Ein paar Millionen mehr machen dann auch nicht den Unterschied. Ich habe ein Haus, ich habe eine Familie, ich habe ein Auto. Was möchte ich denn mehr? Und da muss ich sagen, ich glaube, ein Haus und ein Auto hättest du auch mit 10 Millionen.
Ja.
Also, und ich glaube, ein sehr gutes Haus und auch ein sehr gutes Auto.
Ja.
Und wir reden da von einem Jahresverdienst. Und wenn man sich dann überlegt, dass es in der NFL ja auch Gehaltsobergrenzen für das gesamte Team gibt. Das heißt, das gesamte Teamgehalt darf eine gewisse Grenze nicht überschreiten und dann verdient einer aber 55 Millionen. Das heißt, ein anderer in dem Team verdient eine oder so. Was für uns auch viel ist, aber wo man da schon sagen muss, boah, und dann zu sagen, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto bei 55 Millionen im Jahr, das fand ich schon ein bisschen seltsame Antwort. Wobei die Frage aber auch einfach schon.
Ich finde die Frage tatsächlich das eigentliche Fail, Fail, aber wie so oft ist bei so großen Zahlen verliert man manchmal so ein bisschen die Bodenhaftung.
Sehr, sehr schade, glaube ich. Ja.
Genau. Und dann gibt's aber auch noch, und damit steigen wir dann positiv ja auch aus, diesen Monat einen Held des Monats.
Genau, und der kommt diesmal aus dem Tennisbereich. Da habe ich Jack Draper genommen, ein britischer Tennisspieler. Der hat nämlich in Indian Wells, gilt als so fünftes Grand Slam Turnier quasi, also eine Kategorie unter den 4 Grand Slam Turnieren, wenn man so will, dann das fünftgrößte der Welt. Das hat er gewonnen. Und zwar, er war nur an 13 gesetzt, schlägt auf dem Weg dahin auch die Nummer 3 der Setzliste, die Nummer 2 der Setzliste, jeweils im Viertelfinale, Halbfinale und gewinnt dann das Finale 6-2, 6-2. Und das finde ich mental dahingehend so anspruchsvoll, ja, eigentlich anspruchsvoll, weil man doch immer wieder sieht, dass so dieser letzte Schritt oft der schwerste ist, gerade für einen Spieler, von dem man vielleicht nicht unbedingt erwartet hat, dass er da steht. Wenn jetzt der Alcaraz da steht, dann sind wir das gewohnt, wenn der Djokovic da steht und so weiter. Aber von jemandem, der noch außerhalb der Top 10 war, dann das zu bestätigen, was er im gesamten Turnierverlauf macht und das auch mit 6-2, 6-2 in sehr beeindruckender Manier, hat mich persönlich sehr überzeugt und deswegen habe ich mir den für diesen Monat rausgesucht.
Ja, sehr, sehr gut. Ja. Was mich an solchen Sachen immer fasziniert, ist tatsächlich, dass jemand, der so weit hinten ist, wenn der jetzt gesagt hat, also gesetzt ist so weit hinten, die Erwartungshaltung ja entsprechend auch ist und der ja eigentlich auch mit dem Erreichen des Viertelfinales auch aus dem Turnier hätte ausscheiden können und gesagt, ich habe alles erreicht, war auch das geilste Turnier meines Lebens.
Ja.
Und sich da aber trotzdem dann die Motivation hochzuhalten, zu sagen, nee, es geht noch weiter und es geht noch weiter und ich schaffe das sogar, das zu gewinnen. Also diesen sprichwörtlichen Hunger nicht zu verlieren, das ist, glaube ich, echt mental herausfordernd und immer beeindruckend,
Vor allem, weil sich die Erwartungshaltung ja auch dann verändert, wenn du im Finale gegen die 12 der Setzliste spielst. Ja. Also im Finale hat wirklich 12 gegen 13 gespielt. Auf einmal verändert sich ja auch die Erwartungshaltung. Also sagst du, jetzt habe ich die 3 geschlagen, jetzt habe ich die 2 geschlagen. Jetzt bin ich auf einmal fast Favorit.
Ja.
Oder die Leute erwarten vielleicht, wenn ich die Nummer 2 der Welt mehrfachen Grand-Slam-Sieger schlage, ja, dann muss er jetzt im Finale das auch gewinnen. Und das dann aber auch zu bestätigen, ist ja sehr, sehr häufig eben dieses Problem. Und da, wie du gerade gesagt hast, hungrig zu bleiben und diesen Schwung mitzunehmen, das schaffen nicht viele.
Ja,
und das fand ich jetzt sehr, sehr gut.
Ja, prima. Sehr schön. Gut. Ja, dann sind wir auch damit dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge, Folge 24, ich sag's nochmal, schöne runde Zahl.
Ja.
Und ja, ich wünsche uns allen einen guten neuen Monat, Ostermonat. Schauen wir mal, es geht ja jetzt so langsam in den Frühling. Ich denke, die sportlichen Aktivitäten werden vielleicht bei unseren Hörerinnen und Hörern auch damit dann wieder steigen. Und bin gespannt, was du weiterhin berichtest von deinen Coachings. Und freue mich damit schon auf den nächsten Monat. Dann ist ja schon, ja, ist nach Ostern. Ich gucke gerade auf den Kalender.
Richtig, ja.
Genau, der 1. Mai ist dann der, ja, genau, dann sind wir dann schon am 24.04. werden wir uns dann wieder hören können. Ja, bis dahin sage ich schon mal ciao, tschüss und auf Wiederhören und überlasse dir wie immer das letzte Wort.
Jawohl, ich bin auch gespannt, was der neue Monat wieder an Sportereignissen bringt und möchte mit einem Zitat beenden, was ich heute ganz frisch gelesen habe. Es kommt von Henry Ford und da kann jeder einfach mal am Ende der Folge noch mal kurz drüber nachdenken. Und das lautet, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. 1, 2